ein nüchterner Blick auf die Lebensrealität zeigt, und da zitiere ich den Erzbischof Lackner bei seiner Antrittspressekonferenz in Salzburg, dass die Menschen heute auch ohne der Kirche gut leben können. Können sie auch ohne Gott gut leben?
Diese Frage kann man für andere sehr schwer beantworten, weil ich glaube, die Gefahr ist immer, dass man so bevormundend daherkommt und jemanden, der ORB ist, also keinen ausgewiesenen Glauben hat oder nicht Christ ist, quasi so attestiert, dem fehlt etwas. Und das ist eigentlich verletzend. Also wir müssen einfach damit leben oder akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eben auch ohne einen expliziten Glauben gut leben, nach ihrer eigenen Aussage. Das, was wir als Schatz des Evangeliums einbringen können, das heißt, in einer Person, nämlich dieses Jesus von Nazareth, jemanden zu haben, der wirklich entlastet, der einen tiefen Frieden des Herzens schenkt, der Versöhnung gelebt hat und anschaulich und begreifbar gelebt hat, der dem Todbringenden die Kraft genommen hat. Das ist ja unglaublich etwas Entlastendes, aber das muss jemand auch persönlich erfahren. Nur damit, indem man behauptet, ihnen fehlt etwas oder die sind ja alle ORB, ja, selbst das ist ja schon eine Defizitpunzierung. Ja. Ich glaube, da braucht man in Zukunft mehr Feingefühl, um diese große Gruppe von, sagen wir jetzt, Skeptischen oder im Nichtglauben, wie auch immer, selbst das ist wieder eine Negativdefinition, nicht glaubend oder im agnostisch oder atheistisch, ja, wie wir Gott die Antwort geben, das wird diese Menschen aber doch vielleicht auch zur Frage werden. Wenn das authentisch ist, lebensbejahend ist, auch kritisch in vieler Hinsicht ist, dann gibt es eher diesen Effekt, dass jemand nachzufragen beginnt.
Ganz konkret gefragt, Sie dann als Bischof, welche Akzente möchten Sie da setzen, damit diese Fragen kommen?
Zuerst möchte ich alle, die eben in der Kirche ihren Dienst tun, die Gottesdienste feiern, die verschiedene Initiativen leiten und, ermutigen, dass sie diese Arbeit mit Freude tun. Weil die Freude ist immer das Faszinierendste und das steckt dann auch andere an. Die Freude ist ein unglaubliches Geheimnis von Lebenskraft, verbindet, löst, entkrampft. Es ist Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, und der Papst so eindringlich sagt, lassen uns die Freude nicht nehmen. Das ist auch eine trotzdem Freude, trotz Belastungen, trotz Sorgen, trotz Rückgang bei Kirchenbesuchen etc. Klammer auf, wir dürfen uns auch von den Zahlen nicht terrorisieren lassen, Klammer wieder zu. Auch diese trotzdem Freude, eine echte, von Gott geschenkte Freude, tief eingewurzelte Freude, das ist etwas Wunderbares. Und das werden Leute sehen, die ab und zu mit uns in Kontakt kommen, die in der Kirche hereinstolpern. Nicht auch wie wir mit den Kunstschätzen in der Kirche umgehen, mit den Alten und Neuen. Wenn das so ist, dass man sie erschließt, auch etwas damit eben anzeigt, dann glaube ich, kommen Leute sicher auch wieder und vor allem sich viel hineinmischen, das ganz normale alltägliche Leben, die verschiedenen Orte, wo es Dialoge gibt, Freunde und Nachbarn einladen, und irgendwie kommt man auf die Fragen, was ist das Wesentliche, was trägt. Es gibt auch Initiativen, wenn ich denke jetzt an den Alpha-Kurs, das ist auch etwas, was ich sehr gerne promote, stammt aus der anglikanischen Kirche und versucht so eine Balance zwischen Gastfreundschaft, Offenheit, wirkliches Hören, Freundschaft aufbauen und auf der anderen Seite eben, oder damit zusammengehörig, die christliche Botschaft auch sehr explizit, sehr deutlich eben auch zu zeigen, ohne dass man jemanden zwingt, etwas anzunehmen. aber über allem, wie der Papst beschwörend sagt, bitte Dialog, 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 das ist es. Aber eben nicht nur jetzt so als Zwangsveranstaltung, sondern aus dem Herzen herauskommen. Wenn man Interesse hat an den Menschen, was sie bewegt, dann kommt man auch zu den wesentlichen Fragen.
Im Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Debatte kann man ja sagen, dass es auch eine Rückkehr der Religion kommt. Stichwort Islam. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen und wie soll sich auch die Kirche jetzt in dieser aufgeladenen Islamdebatte positionieren?
Das ist ja eine sensible Frage. Als Erste würde ich einmal meinen ganz positiven Zugang schildern. Ich war mit meinem Vater und einer kleinen Gruppe in Israel auf einer Wallfahrt und wir sind dann in Kana etwas zu spät angekommen und da war die Kirche zu und sind dann in die Moschee hinüber, die sehr gut geschmückt war. Es war das Ende vom Ramadan und sind dann in die Moschee hineingegangen zum Gebet. Wir haben uns da auch eingefunden. Das war zuerst ein großes Fragezeichen, weil auf meinem Sakko war ein kleines Kreuz eben. Nach dem Geduschel kam der Imam und hat gefragt, was wir hier machen. Und ich habe gesagt, ja, mit ihnen zu beten, wenn das möglich ist. Er hat gesagt, ja, selbstverständlich, hat uns dann begrüßt durchs Mikrofon. Das war also sehr deutliche Aufnahme. Ich bete natürlich zu Christus. Mein Vater hat mir gefragt, du, Hermann, was beten wir denn jetzt? Ich habe gesagt, du ganz still, du betest zu Jesus, ne? Der ist unser Bruder und Gott. Ja, das ist, wir schließen uns jetzt nicht im großen Gebet, aber wir sind hier auch beten, ne? Wir können doch zusammen. Ja, jedenfalls am Ende lädt uns dann der Imam zu sich ein. Das war also Abschluss des Ramadan. Und gleich alt mit meinem Vater, gleich viele Kinder, ähnliche Sorgen. Es war eine wunderbare Begegnung für meinen Vater zum ersten Mal, dass er mit einem Moslem so direkt in freundschaftlichen Kontakt gekommen ist. Das war für mich so ein sehr erkenntnisreiches Erlebnis durch die Begegnung. Das findet man zusammen. Ich habe auch in meinem Pfarrhof, wo ich war, einen Syrer aufnehmen können, einen sehr tiefgläubiger Moslem, der dann neben mir gewohnt hat, jetzt 2 Jahre. Und ich habe ihm gesagt, Herr Nabil Al-Awani, du musst auch für mich mitbeten. Gell? Manchmal sind meine Gebete zu schwach, ne? Aber er weiß, ich tue da nichts verwischen. Unser Bekenntnis deckt sich in einem kleinen Aspekt, dem wir an den einen Gott glauben, aber der uns Gott erschlossen hat in seiner ganzen Fülle, das ist Jesus Christus, der Bruder aller Menschen und Sohn Gottes und Gott. Ja, da gibt es eine ganz deutliche Differenz, die wir nicht wegwischen dürfen im interreligiösen Dialog. Es braucht die Profile der Glaubensüberzeugung, aber eine tiefe menschliche, wenn es geht, ein menschliches Entgegenkommen, eine menschliche Verbundenheit. Das wäre so die Basis. Dann die zweite große Schiene ist die, sagen wir, der Alltagsdialog durch das Zusammenleben. Ob das beim Kindergarten also mit dem Kindergarten beginnen bis zum Krankenhaus und so weiter in der Siedlung. Nicht? Und da spielen nicht die großen, komplexen dialogischen Fragen eine Rolle, sondern wie Menschen miteinander umgehen, kulturelle Differenzen etc. Und da sollte man die Religionsdebatte nicht zu sehr ins Spiel bringen. Ja, also im Fußballer-Jargon würde man sagen, Paul Flach halten, lernen wir als Menschen unterschiedlicher Prägung miteinander umzugehen. Das wäre das erste Mal. Ja. Dann in meiner Rolle in Graz habe ich auch die Chance gehabt, mit Imamen unterschiedlicher Moscheevereine in Kontakt zu kommen. Und da spürt man dann auch, welche Gemeinden oder als Imame eben auch westliche Kultur, unsere demokratische Grundverfassung und unsere Lebensweise eben auch akzeptieren und wo es einfach Reibungspunkte gibt. Oder auch, wo ein Islam vertreten wird, den ich eigentlich nicht unterstützen möchte. Also wir müssen mit grundsätzlichem Wohlwollen, aber auch Klugheit, weil Islam ist nicht Islam, es ist ein facettenreiches Phänomen. Und vor allem der Islam ist der politisierte Islam, der vor Gewalt nicht zurückschreckt, den will ich nicht. Den will wahrscheinlich niemand in Europa und auf der Welt. Also ich bitte da alle Verantwortlichen in den muslimischen Gemeinden und in den übergreifenden Strukturen, dass sie selbst auch beitragen zu einer Klärung und auch zu einer inneren Kritik, welches Gesicht sie zeigen möchten. Es geht nicht ums Gesicht, sondern was für sie wirklich zählt. Aber mein Grundtenor ist, Dialog so weit wie möglich, Begegnung ist ganz, ganz großes Geschenk und davon sollten wir uns nie abbringen lassen, aber mutig und selbstbewusst unser christliches Zeugnis auch geben. Feindschaft, Aggression oder sich so ekelig aufzuführen, dass jemand ohnehin lieber das Land verlässt, geht nicht. Aber es geht auch nicht, sie quasi etwas diktieren zu lassen, wo man sagt, das möchte ich nicht wählen. Wir sind freie Menschen in einer freien Gesellschaft und haben auch die Chance, Religion frei zu wählen. Unter den vielen, die durch die Flüchtlingsströme gekommen sind, sind auch Menschen, die nach der christlichen Taufe fragen. Sehr ernsthaft, diese Menschen müssen wir begleiten. Die haben oft auch schon in den Herkunftsländern einiges an Nachstellungen und Schwierigkeiten erleben müssen, indem sie Interesse gezeigt haben an Christentum. Die zu begleiten, auch zu unterscheiden, wo ein Weg echt ist und dann zu taufen, ist auch eine Herausforderung und ein Lernfeld. Denn jemand kann bei uns seinen Glauben frei ausüben. Das muss man unterstützen, auch die Möglichkeiten dazu schaffen, aber eben auch die Religion frei wählen oder ablegen.
Eine andere Frage. Sie haben heute gesagt, der Papst Franziskus ist ein Geschenk für Sie, Sie haben ihn gern. Welche Impulse in diesem Pontifikat sind für Sie überraschend gewesen und möchten Sie auch als Bischof jetzt mitnehmen und umsetzen?
Überraschend ist für mich, dass er im sprudelt wie eine Quelle. Und man spürt, dass das dadurch sein Leben und diese vielen Lebenserfahrungen und die Nähe zu den Armen, die er immer gelebt hat, jetzt etwas hervorbricht, auch in der Meditation des Evangeliums. Das ist, sein Wort hat immer eine Frische, weil es nicht Theorie ist. Also dieses lebendige, frische Hinhören, hineinsprechen in die Herzen der Menschen, das ist einfach, ich finde, ein riesengroßes Geschenk. Dann natürlich die Gesten und Symbolhandlungen, die er setzt. Aber wenn es die allein wären, dann wäre das sehr schwach. Ja, dann wäre das fast Show. Und das sehe ich nicht so. Er ist ein kritisches Gewissen für die Weltöffentlichkeit. Er ist eine unglaublich einende Figur. Ja, ich als jung ernannter oder frisch ernannter Bischof möchte weiterhin von ihm einfach lernen. Und ich hoffe, dass wir als Diözese Innsbruck auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, von ihm zu lernen.
Papst Franziskus will ja auch die Synodalität in der Kirche stärken, die Eigenverantwortung der Bischöfe, des Bischofs. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Geschieht da schon genug? Was möchten Sie auf diesem Weg tun?
Synodalität heißt, einen Weg gemeinsam gehen, so ist das griechische Wort. Gemeinsam unterwegs sein, das erlebe ich schon. Alles, was ich hier erfahre von der Diözese, dass man sich nicht spalten lässt. Hier sind die Kleriker, hier sind die Laien, hier sind die Konservativen, hier die Liberalen, sondern dass man ringt um einen gemeinsamen Weg. Und diese Synodalität in der Kirche, dieses gemeinsam gehen, gemeinsam unterscheiden, wenn Fragen anstehen, aber gemeinsam begleiten, unterscheiden und auch in die Tat umsetzen. Okay, synodal. Dieses Synodale sollte aber auch Menschen mit einbeziehen in diese Weggemeinschaft, die man in der Kirche kaum zu tun haben. Aber wir sind doch auch in einer Weggemeinschaft mit der Gesellschaft, mit der Menschheit insgesamt. Im Evangelii Gaudium ist wunderbar dieses Bild von der bunten Karawane, die da hinzieht und wir da mittendrin. Manchmal formt sich diese bunte Karawane, ich glaube, jetzt zitiere ich frei, auch zu einer heiligen Prozession, aber das hat man nicht in der Hand. Also konkret, ich möchte fragen, ich möchte möglichst viele Menschen in der Diözese, die Verantwortung haben, fit machen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen, dass sie auch dem Bischof eben helfen, sein Amt wahrzunehmen, auch kritisch vielleicht zurück, vielleicht sondern kritisch rückfahren, wenn es notwendig ist und so weiter, aber dass wir in diesem gemeinsamen und im Körper der Kirche differenzierten von in, mit und gegenüber, wie ich das heute schon einmal ausgedrückt habe, eben unterwegs sind. Die sakramentale Gestalt der Kirche zeigt, dass es auch das geweihte Amt braucht, um deutlich zu machen, dass Jesus der Herr es ist, der uns ruft. Und da steht der, der jetzt von Amts wegen her verkündet, von Amts wegen her die Eucharistie feiert, der auch immer natürlich unter diesem Anspruch. Aber er ist mit seiner ganzen Existenz genommen, um auch dieses Gegenüber von Jesus zu seinem Volk und zur Gemeinde eben darzustellen.
Was möchten Sie in die Bischofskonferenz bewusst einbringen als Person?
Da habe ich auch keine, aber es geht um, vielleicht gelingt es mir, dass ich ein bisschen was Sinnvolles beitragen kann. Da habe ich kein Programm. Ich werde mir mal ganz einfach hörend hineinsetzen und bin auch überwältigt, dass Sie in diesem Kreis, dieser so wunderbaren Bischöfe, die wir jetzt in Österreich haben, eben da mit dabei sein darf.
Sie haben erwähnt, die Vielfalt, Sie haben internationale Erfahrung. Was glauben Sie, zeichnet die katholische Kirche in Österreich aus? Gibt es was Spezifisches, was Ihnen auffällt? Das findet man bei uns besonders positiv vielleicht?
Naja, ich würde sagen, so eine gewisse Bodenständigkeit, eine gewisse Natürlichkeit, auch eine Herzlichkeit, das höre ich zumindest von Kollegen aus Deutschland, eine Einfachheit im Umgang, das ist das Positive. Vielleicht in der katholischen Kirche, oder was uns sicher weggerutscht ist, eben das Wort Gottes braucht einen ganz neuen Stellenwert. Und auch, dass wir uns nicht täuschen, so wichtig Volkskirche ist, aber sie in vielen Fällen ist sie schon ein Phantom. Und ich möchte Volkskirche nicht kleinreden, freue mich, wenn sehr viele aus der Bevölkerung einen bewussten Weg des Christseins gehen, aber man darf sich nicht täuschen von äußeren Bildern, können auch leicht Fassade sein. Es braucht beides, es braucht diese Weite, dass möglichst viele mitgehen können, und es braucht auch einige, sagen, ich lege in die Schale etwas mehr von mir hinein, damit andere auch daraus gespeist werden, beziehungsweise Inspiration bekommen.
Letzte ganz kurze Frage, Sie haben mit einem Gebet begonnen. Haben Sie ein Lieblingsgebet?
Das ist die Pfingstsequenz.